Familie. 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 Familie.
Das ist mein Sohn Jakob. Er ist die Freude meines Alters.
Das ist mein Sohn Esau. Ich wusste schon immer, dass was Gescheites aus ihm werden würde.
Das ist mein Vater Isaak. Er wird mir einmal das Haus vererben.
Meine Mutter Rebekka. Ich helfe ihr, wo ich nur kann.
Das ist mein Bruder Jakob. Zu Hause ist er am besten aufgehoben.
Mein Bruder Esau, er ist ungeheuer erfolgreich. Aber menschlich gesehen ist er ein Schwein.
Das ist meine Frau Rebekka. Sie ist eine ganz Liebe. Aber sie lässt ihren Sohn Jakob nicht aus dem Haus.
Das ist mein Mann Isaak. Er unterstützt immer nur unseren erfolgreichen Sohn Esau und sieht überhaupt gar nicht, wie aufopferungsvoll Jakob sich um ihn kümmert.
Ich muss zur Arbeit.
Jakob, Vater wird bald sterben. Ich habe mir überlegt, das Testament umzuschreiben, damit du das Haus bekommst. Schau, hier ist es.
Hunger!
Gehe hin und lass es von ihm unterschreiben. Sag ihm, das wäre die Rechnung für den Herd.
Hunger!
Vater, wir mussten einen neuen Herd kaufen. Würdest du kurz die Überweisung unterschreiben?
Vater, ich bin zurück. Was? Was hast du getan? Du hast Jakob das Haus überschrieben. Das wirst du mir büßen, Jakob.
Ich muss gehen.
Ihr seid ja alle so fit im Bibelquiz. Ihr habt sicherlich gemerkt, dieser Konflikt ist auch aus der Bibel. Streit, Neid, Unordnung. Zwei Eltern, Isaak und Rebekka, zwei Söhne, Jakob und Esau. Der Vater Isaak, der seinen Lieblingssohn, den erstgeborenen Esau hat. Und die Mutter, die Jakob zu einer Art Muttersöhnchen erzogen hat. Und dadurch haben die beiden eine sehr, sehr enge Beziehung. Aus der Bibel und dennoch aus dem Leben gegriffen vielleicht. Und jetzt bin ich gespannt, Katja, wie du diese Unordnung, diese Konflikte in der Familie mal hier exemplarisch auflöst.
Als erstes fällt mir natürlich auf, wie euch allen wahrscheinlich und wie dir vor allem auch, wir haben im Vorfeld auch drüber viel gesprochen, dass das die ganz normale Unordnung ist in der Familie. Wir kennen das alle, dass Eltern sich in die Wolle bekommen, eigentlich ein ganz glückliches Paar, sich lieb haben, aber sie bekommen sich in die Wolle darüber, dass der eine das eine Kind sieht und der andere das andere Kind und der Vater beispielsweise hier den einen Sohn nicht sieht und die Mutter den anderen Sohn nicht sieht. Und das ist für alle schmerzhaft, für Mutter und Vater. Vater ist es schmerzhaft. Es bringt einen Keil in ihre Beziehung, in ihre Liebe. Sie sind frustriert letztlich, sie sind traurig, sie sind enttäuscht. Und die Kinder nicht minder. Die Kinder tragen das quasi aus untereinander und können sich als Brüder überhaupt nicht lieben. Und das ist so schmerzhaft für die ganze Familie. Es macht auch eine große Wut, eine ganz große Dynamik, eine Wegdynamik, sodass hier einer die Familie verlassen muss. Ja, es ist eine ganz schmerzhafte Situation, so ein typisches Familiendrama. Und wir alle leiden unter solchen Situationen. Wenn ein Konflikt, wenn ein Zwist in der Familie ist, dann gärt es in uns, dann verhindert es, dass wir uns lieben können, dass wir im Einklang sind miteinander. Und das ist einfach sehr schmerzhaft. Und dieser Schmerz ist etwas, was aufgelöst werden will. Jeder spürt, so kann es nicht gehen. Man kann keinen rausschicken
aus der Familie. Genau, das ist das Stichwort, Auflösung. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das machst oder welche Möglichkeiten du siehst, hier den Konflikt zu lösen.
Die Mutter gehört ja zu ihrem Mann. Mhm. Und ich lade dich einfach ein, Rebecca, mitzukommen. Du gehörst an die Herzensseite deines Mannes. Da gehörst du hin. Und ich bitte dich, ein Stück Abstand zu nehmen als ältester Sohn und an die Herzensseite deines Mannes zu kommen. Dein Mann braucht dich an seiner Herzensseite, weil du ihn da erreichen kannst mit deinen Worten. Du kannst mit dem, was du ihm erzählst und ihm sagst, kannst du ihn erreichen. Und da können wir eben vorwurfsfreier miteinander kommunizieren als Frauen und erreichen unsere Partner. Der Isaak ist, er ist kurz vorm Sterben, und dieser Konflikt, der letztlich zwischen den Eltern ist, dieser Konflikt überträgt sich dann in den Moment seines Abschiednehmens. Man hat überhaupt keine Zeit, sich um das Wesentliche zu kümmern, um den guten Abschied vom Vater, um das Beieinandersein, um sich zu sammeln, um nochmal zu danken, um nochmal wirklich miteinander Intimität zu haben als Familie, sondern stattdessen zerfällt das System und ein Erbstreit entfacht sich hier.
Mhm. Und jetzt das sagst ist du, sehr das Problem überträgt sich. Ja. Das sieht man jetzt ja auch ganz schön. Genau. Jakob sucht das Weite, will die Familie verlassen. Ja. Esau ist auch enttäuscht. Heißt das, der Konflikt, der hier ungelöst ist, tragen die beiden jetzt mit? Und wenn sie mal selber eine Familie hätten, würde sich dort was Ähnliches oder was anderes
wiederfinden? Ganz genau. Die Kinder sind nur die Symptomträger eines Konfliktes, der einfach nicht gelöst ist. Letztlich zwischen den Eltern, hinter den Eltern. Das ist was in die Familie reingetragen wird. Und der älteste Sohn, der trägt das quasi aus als derjenige, der den Vater vertritt. Und der Jüngere solidarisiert sich mit der Mutter. Und diese Solidarisierung zieht die Söhne quasi auseinander und hat eine ganz große Sprengkraft, was einfach sehr schmerzhaft ist.
Und wenn man jetzt dieses Problem lösen will, wo muss man dann hin? Muss man an die beiden gehen oder mit allen vier einzeln? Oder spielt da noch eine andere Generation eine Rolle? Haben die vielleicht was erlebt, was sie so geprägt hat, was sie dann an ihre Kinder weitergegeben haben?
Ich würde einfach Isaak und Rebecca bitten, sich hier in die Mitte zu setzen mit dem Stuhl. Könnt auch ruhig sitzen bleiben oder ansonsten auch stehen, also wie du möchtest. Genau. Und dich bitte ich einfach als ältesten Sohn hier an die Herzensseite deiner Mutter zu kommen. Du bist der Erstgeborene und hier gehörst du hin. Und wir sahen vorhin ganz oft, dass die Mutter vom jüngsten Sohn sehr in Beschlag genommen hat. Und diesen Platz, den du aber als Erstgeborener hast, den darfst du auch wirklich einnehmen. Das ist dein Platz im System.
Kurze Frage, Erstgeborener, jetzt ist er ein Junge. Was wäre das, wenn da ein Mädchen wäre? Das wäre
genau
egal.
Dasselbe. Sie wäre die Erstgeborene und ihr wäre der erste Platz am Herzen ihrer Mutter in der Familienfolge.
Und wo wäre jetzt der Zweitgeborene?
Und den würden wir jetzt abholen, in seiner Abgeschiedenheit und in seinem Schmerz allein zu sein, und nehmen ihn mit rein in die Familie und bringen ihn an seinen Platz als zweitgeborenen Sohn. Er gehört hierhin und er gehört auch an die Seite seines Bruders, an die Herzensseite seines Bruders, dass er auch den Bruder erreichen kann. Denn wenn Brüder in Freundschaft und in Liebe verbunden sind, dann haben sie eine unglaubliche Kraft. Und wenn sie aber was Schweres tragen, dann können sie diese Kraft letztlich nicht entfalten.
Und der Vater, sieht man jetzt ja auch optisch, ist aber jetzt ganz schön weit entfernt von diesem.
Genau, und wir, wenn ihr mal einfach den Kreis rund macht und euch quasi hier zusammenschließt, dann zeigt sich, wenn ihr als Familie zusammentretet, das haben wir anfangs auch so schön gesehen in der Demonstration der Familien, die Tendenz ist eben, Der Wunsch ist eben, ganz nah beieinander zu sein als Familie, gerade wenn die Kinder klein sind. Später entfernt sich, wird die Distanz etwas größer. Aber an sich ist die Familie komplett, wenn der Vater dann als jüngstes Kind, das jüngste Kind quasi bei sich in der Nähe hat. Und plötzlich entsteht eine Nähe zwischen dem jüngsten Sohn und dem Vater, die es vorher gar nicht geben konnte. Mhm. Und jetzt lade ich euch einfach ein, so stehen zu bleiben, ein bisschen euch hier zu öffnen. Dann sieht man genau einfach von vorne. Und ihr stellt euch einfach hier vor, dass der Kreis geschlossen ist. Und wir bitten die Großeltern dazu zu kommen, denn die sind sehr zentral. Und ich bitte dich als Großmutter, genau hinter dem Isaak Platz zu nehmen, und als Großvater hinter dem Isaak genau Platz zu nehmen. Also es ist die Eltern von, genau, nein, du bleibst hier auf dieser Seite immer. Die Frau ist an der Herzensseite des Mannes.
Warum,
genau.
Ist das eigentlich so wichtig?
Ja, das ist eine gute Frage. Das hat sich gezeigt in vielen Jahrzehnten des Familienstellens, dass die Frauen ihre Männer am besten erreichen, wenn sie in dieser Ordnung sind. Das ist quasi die gute Ordnung in Familien, dass das so ist. Lustigerweise wird es im Alltag nicht häufig so gelebt oder gesehen, aber spannenderweise ist es, zeigt es sich immer wieder, dass das der guten Ordnung entspricht, in der Familien gelingen. Und jetzt brauchen wir Großeltern, ja, auch für die Rebecca.
Ich wollte jetzt nochmal die Lösung ein bisschen vorantreiben und fragen, hier gibt es ja quasi zwei schwarze Schafe in der Familie, oder?
Ganz
es ist
genau.
Ja, nicht der eine,
ja,
Sohn ist ganz das schwarze Schaf, der Böse,
genau,
der sich das Erbe erschleicht, sondern der hat ja ganz, ganz, ganz gute,
genau,
und auch nachvollziehbare,
genau,
Gründe,
so,
warum er seinen älteren Bruder und, ja, vor allem seinen Vater auch übers Ohr haut.
Ganz,
also,
genau,
weil er leistet viel und keiner sieht das, was er macht.
Es gibt
dann
Familien,
zwei schwarze,
genau,
Schafe
es
sogar.
Gibt Familien, in denen gibt es nur ein schwarzes Schaf. Da projiziert sich quasi alles Negative auf ein Kind,
mhm,
und dann sind alle anderen Kinder entlastet. Und es gibt Familien, in denen es wie hier ist, dass so eine Spaltung geschieht, weil einer Lieblingskind ist vom einen und der andere Lieblingskind vom anderen.
Okay.
Das stimmt. Das ist ganz unterschiedlich von Familie zu Familie. Es gibt also drei Bewegungen, die wichtig sind, wenn eine Familie quasi stockt. Also hier sehen wir, dass die ganze Familie im Stocken war. Es gab kein Leben mehr. Es wurde eng und alle hatten Angst und haben sich unwohl gefühlt. Die eine Bewegung ist eine Hinbewegung, nämlich des jüngsten Sohnes zu seinem Vater und des Vaters auf seinen jüngsten Sohn zu. Die quasi, die weit entfernt sind voneinander, die brauchen eine Hinbewegung zueinander. Und diejenigen, die weit entfernt voneinander sind, zu nah beieinander sind, wie zum Beispiel er mit seinem ersten Sohn, die brauchen eine Wegbewegung voneinander, eine bessere Distanz. Man hat es vorhin gehört bei Rebecca, die ihren jüngsten Sohn nicht aus dem Haus gelassen hat. Ja? Da braucht es eine Bewegung einfach in eine gute Trennung, in eine gute Loslösung in der Beziehung. Und die dritte Bewegung, die ins Leben führt in Familien, ist die Würdigung. Hier hat die Würdigung gefehlt. Einmal die Würdigung der Verletzungen der Kinder, die sich ausgeschlossen fühlen aus der Familie und vom Vater oder von der Mutter nicht gesehen fühlen. Das ist eine große Verletzung in den Kindern. Aber auch eine Würdigung von Vater und Mutter in ihrem So-Sein. Sie können nicht anders, wie sie im Moment können. Und es geht als allererstes, wenn man was verändern möchte in Familien, darum, anzuerkennen, wie es im Moment ist. Es ist in Unordnung, es ist im Chaos. Und von diesem Annehmen, dass es so ist, ohne Schuld zuzuschreiben, kann man etwas verändern.
Und also das heißt, richtig verstanden, es geht nicht in erster Linie um die Lösung, sondern erstmal muss man das Problem
ganz
oder
genau
die Familie analysieren und das dann akzeptieren und erstmal anerkennen.
Genau, erstmal anerkennen, okay, dass es so schwierig ist. Und dass alle quasi entweder im Kampf sind, ja, sie kämpfen um ihr Überleben oder sie fliehen, ja, dieser Sohn muss fliehen aus dem System, es gibt Kinder, die fliehen.
Aber es ist ja sehr leicht, also ich kann auch anerkennen, wer bei mir in der Familie der Blöde ist, indem ich nämlich mit dem Finger auf ihn zeige und sage, der ist das Problem für unsere ganze Familie.
Ganz genau, und dann schreiben wir Schuld zu und das ist natürlich ganz kontraproduktiv.
Okay.
Es geht darum, anzuerkennen, dass es hier Verletzungen gibt und dass diese Verletzungen trennend wirken und dass diese Verletzungen verhindern, dass die Liebe in der Familie fließt und letztlich das Leben aufblühen kann im Miteinander, in der Gemeinschaft,
du hast
im Frieden.
In der Vorbereitung einen ganz tollen Satz mal gesagt. Du hast nämlich gesagt, das schwarze Schaf ist nicht schwarze Schaf, weil es schuldig ist,
ja,
sondern der Konflikt,
genau,
macht es quasi zum schwarzen Schaf.
Ganz genau.
Und das,
genau,
fand ich sehr entlastend, ja, indem man eben sagt, nicht du bist schuld, mhm, sondern etwas außerhalb von dir, eine Sache,
ja,
ist das Problem,
ja,
und das kann man lösen und dann,
ja,
funktioniert auch wieder,
genau,
das Familie miteinander.
Ja, es steht dahinter ein alter, ungelöster Konflikt, der eben in die Familie reindrückt, reingetragen wird. Und die Kinder sind immer Symptomträger. Viele Menschen kommen in meine Praxis und sagen, mein Kind entwickelt sich nicht so, wie es könnte. Ja, es ist nicht so frei und nicht so erfolgreich. Dabei hätte es alle Möglichkeiten. Was ist denn dahinter? Eltern, die in die Verantwortung gehen und kommen, um das zu lösen. Weil es tatsächlich dahinter alte Konflikte gibt, die nicht gelöst sind und die sich lösen wollen.
Was hast du da in der Hand?
Ja, hier habe ich etwas dabei, ein Seil, an dem ich etwas demonstrieren möchte. Und ich bitte einfach, das Kind in der ersten Generation das Seil als erstes in die Hand zu nehmen mit seinem. Das Symbol dieser Schleife ist die Verletzung, die das Kind in sich trägt, dass es eben nicht gesehen wird von der Mutter. Ich lade die Mutter ein, das Seil weiterzunehmen und den Großvater und die Großmutter das Seil auch zu halten. Und wir sehen hier bei dem Seil der Großeltern gibt es auch Verletzungen. Und sie nehmen das Seil jetzt in die Hand. Und an diesem Seil möchte ich demonstrieren, dass in einer Familie die Liebe und das Leben weitergegeben werden von hinten her. Also die Hierarchie muss quasi gewahrt sein. Das ist das erste Ordnungsprinzip in einer Familie. Die Hierarchie muss gewahrt sein, dass von den Großeltern das Leben kommt, die Liebe kommt, der Segen kommt für eine Familie. Und der fließt über die Kinder weiter zu den Enkelkindern. Und das will gewürdigt werden, dass diese Hierarchie existent ist und dass so das Leben fließt. Es kann nicht sein, dass ein Kind die Regie übernimmt in der Familie und sich plötzlich ja, wie der Erwachsene benimmt, ja. Auf Dauer.
Du sagtest erstes Ordnungsprinzip. Ich vermute, dann gibt es auch ein zweites.
Genau.
Und was ist das zweite?
Ich lade dich nochmal ein, wenn du so nett wärst, das hier auch der Familie zu geben. Dir mit deiner Verletzung, dem Vater mit seiner. Du kannst einfach da loslassen, guck mal, und das Seil nehmen und den Eltern das Seil weitergeben. Daran wird das eben sichtbar, dass die Hierarchie alle in der Familie miteinander verbindet. Und zwar möchte ich hier in Liebe verbunden werden. Und wenn jemand zur Familie nicht dazugehören darf, weil er beispielsweise ein schwarzes Schaf ist, dann ist das zweite Prinzip der Ordnung in der Familien nicht gewahrt. Und dieses Prinzip heißt das Prinzip der Zugehörigkeit. Alle, die in Liebe miteinander verbunden sind, möchten zueinander gehören. Das sieht man jetzt sehr schön, weil sie wirklich tatsächlich mit diesem Strang ja, der Liebe und des Lebens miteinander verbunden sind und alle dazugehören dürfen.
Alle guten Dinge sind drei. Es gibt auch ein drittes Ordnungsprinzip.
Genau. Das Prinzip des Ausgleichs. Und zwar, wenn hier zum Beispiel eine Verletzung auftaucht, dass eben der Sohn nur vom Vater beispielsweise gesehen wird und von der Mutter nicht gesehen wird, dann reicht dieser Konflikt sehr weit oft zurück in eine andere Generation. Entweder eben hin zu den Eltern oder aber zu den Großeltern. Und dieser selbe Konflikt, den gab es beispielsweise schon mal beim Großvater, dass der Großvater dieselbe Verletzung trug und als beispielsweise Erstgeborener auch nicht gesehen wurde von seinem Vater. Und dann übernimmt quasi der Enkel dasselbe Thema, weil es sich nicht hat auflösen können in der alten Generation.
Aber warum übernimmt er es? Ist das unbewusst oder weil der Älteste, also der Großvater hat seinen Ältesten nicht so sehr respektiert, geliebt, wie es nötig war und er hat dann automatisch Verhaltensmuster übernommen, die er jetzt unbewusst wahrscheinlich überträgt.
Der Enkel,
warum reagiert der Enkel plötzlich?
Genau, das ist ganz spannend. Das Prinzip des Ausgleichs, das funktioniert durch die Liebe. Also Enkelkinder beispielsweise wollen Entlastung schaffen. Ja? Und indem sie den Konflikt übernehmen aus einer anderen Generation, sorgen sie quasi indirekt dafür, dass dieser Großvater gesehen wird mit seinem Problem. Und er kommt mit demselben Problem in seiner Generation wieder ans Licht. Mhm. Und dieser Konflikt hat dadurch die Chance, weil er ans Licht kommt, dass er gelöst werden kann. Er schreit danach, gelöst zu werden.
Jetzt stelle ich mir vor, ich habe konkret ein Problem innerhalb meiner Familie und möchte gerne dieses Problem gelöst haben in der Familie. Muss ich dann alle meine Leute mitbringen?
Nein, das ist eine gute Frage.
Vielleicht genau. Will ich die ja gar
Ganz
nicht dabei
genau.
haben.
Das ist eine sehr gute Frage, darum geht es nicht. Oft sind die Kinder auch zu klein. Mhm. Wenn man merkt, sie sind hyperaktiv und sie sind einfach ganz, ganz nervös, dann kommen die Eltern und gehen in die Verantwortung für ihre Kinder. Oder aber die Großeltern merken, dass es einfach mit ihren Enkeln und Kindern nicht so harmoniert, wie sie sich's wünschen. Und der Leidensdruck ist dann groß. Und derjenige im System, der den höchsten Leidensdruck hat, der am meisten quasi diese Harmoniebestrebungen hat, alles wieder ins Gleichgewicht zu bekommen und dafür auch ein Gefühl hat, der kommt zu mir meistens in die Praxis und sagt, also ich möchte was verändern. Was kann ich denn da verändern? Und durch das Familienaufstellen geht das eben sehr schön und sehr schnell und auch also untherapeutisch, sage ich jetzt mal. Das kann jeder, da macht keiner, kann man nichts falsch machen.
Jetzt hast du viel von Liebe gesprochen. Wir Christen glauben ja, Gott ist die Liebe. Würdest du, aber Liebe ist ja auch im Prinzip, was alle Religionen kennen, was jeder Mensch auch sagt, das ist wichtig, seine Kinder liebevoll zu erziehen, liebevoll mit seinem Partner umzugehen, zu lieben, zu lieben, zu lieben. Was unterscheidet dich als christliche Beraterin von dem Weltlichen?
Also ganz zentral ist für mich wirklich Versöhnung und Frieden. Und ich finde es wunderschön, dass ich einen Gott habe, dem Versöhnung genauso wichtig ist wie mir. Und diese Versöhnung, ich habe gemerkt, in meinem Leben bekam ich keinen Frieden in mein Herz. Und ich habe mich gefragt, warum nicht? Und ich habe gemerkt, dass ich meine Mutter und meinen Vater nicht so lieben konnte, wie ich es gerne gewollt hätte. Und dann habe ich mich auf meinen Weg gemacht und habe gemerkt, dass es eben sehr wichtig ist, wenn man Versöhnung möchte, anzuerkennen, dass es um meine Verletzungen geht. Warum ich letztlich unversöhnlich war, war, weil ich eben auch sehr viel verletzt war. Und diese Verletzungen wurden nicht anerkannt vom System. Das heißt, als erstes ging es mir darum, dass meine Verletzungen gesehen werden und anerkannt werden. Und dafür habe ich auf neutralem Grund gesorgt und bin eben in meine persönliche Beratung gegangen und habe mir Hilfe gesucht. Und über dieses Verständnis für mich selbst und die eigenen Gefühle, die dann in Fluss gekommen sind, konnte ich plötzlich auch verstehen, auch mit Hilfe des Familienstellens, dass diese ganzen Themen überhaupt nicht von Schuld abhängig sind. Man kann sich natürlich schuldig machen als Mensch. Aber es geht letztlich nicht darum, eine Schuld zu verschieben und zu sagen, derjenige, der Papa war immer so böse oder die Mama, ja, hat mich nicht genug geliebt. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, zu verstehen, was dahinter wirkt, hinter den Eltern, warum sie nicht aus Liebe handeln wollten. Denn alle Eltern, ich bin selber Mutter, alle Eltern geben ihr Bestes an ihre Kinder und sie geben es in Liebe das Leben weiter und sie möchten, dass es gelingt, aber es misslingt. Und dann ist die Frage, wie kann es gelingen? Wie können wir letztlich so versöhnlich werden im Herzen und die Dinge so bereinigen, die uns trennen von der Liebe in der Familie und im eigenen Leben, bis wir selbst in Frieden kommen?
Eine letzte Frage. Jetzt haben wir ganz viel über Familie geredet, aber wir haben ja auch Konflikte außerhalb der Familie, die manchmal viel stärker sind als das, was innerhalb einer Familie ist. Konflikte mit dem Chef oder Konflikte mit dem Arbeitskollegen oder mit dem Freund oder mit der Freundin oder also jetzt haben wir ganz viel hier Familie gestellt, wir haben drei Generationen. Ist das wirklich beschränkt auf Familie, weil das irgendwie der Kern ist der Beziehung oder könnte ich auch mit einem Problem zu dir kommen und sagen, ich habe den dritten Chef und es klappt wieder nicht, tut mir leid.
Die Familie ist quasi unser Ursystem, aus dem wir stammen. Und dieses Ursystem prägt uns sehr stark. Das heißt, wir werden in die Welt gehen mit diesen Augen, mit diesen Gefühlen, mit diesen Prägungen. Ja? Und diese Prägungen bestimmen sehr stark, was für ein Umfeld wir uns dann im Freundeskreis und auch in der Arbeit suchen. Mhm. Und häufig sind Konflikte, die wir aus der Familie kennen, etwas, was wir entweder in die Arbeit mit reintragen und plötzlich dort reinszenieren, damit sie endlich gelöst werden. Ja, das habe ich häufig im Coaching, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich bin nicht in meiner Berufung, ich übe nur meinen Beruf aus, ich weiß nicht, woran es hängt, Katja. Und sehr häufig erkennen ja dann meine Klientinnen und Klienten, dass die Konflikte quasi nur verlagert sind, von zu Hause in die Arbeit. Mit dem Chef anstelle des Vaters reiben sie sich dann. Ja? Okay. Solange der Konflikt nicht gelöst ist, bleibt quasi derselbe Unfrieden. Und wir können Aufstellungen machen für alle Formen der Beziehung. Interfamiliär, aber auch innerhalb des Freundeskreises, in der Arbeit. Ich arbeite ja auch als Coach, auch in Firmen und habe von Haus aus Betriebswirtschaft studiert und kenne die anderen Systeme genauso, die aber alle ähnlich funktionieren wie eine Familie. Und es gibt Aufstellungsmöglichkeiten mit allen Dingen, mit denen ich in Beziehung bin. Zum Beispiel ja, meine Wohnsituation, zum Beispiel, dass ich immer wieder einen Unfall baue. Ja? Oder mit Gefühlen, Selbstwertthemen, Ängsten, die ich immer wieder habe, die immer wiederkehren. Wir können quasi jede Form von Beziehung und jeden Konflikt aufstellen, denn er möchte sich lösen von hinten her aus der Familie, letztlich im Hier und Jetzt, weil ich nur die Symptomträgerin bin eines Themas der Familie.
Als letzten Satz kannst du noch mal die drei Ordnungsprinzipien nennen.
Ja, gerne.
Die finde ich sehr wichtig.
Ja, die Hierarchie in der Familie, dass von oben nach unten quasi über die Generationen die Liebe und das Leben weitergegeben werden. Dann die Zugehörigkeit, dass alle, die in Liebe miteinander verbunden sind, auch die erste große Liebe des Urgroßvaters will dazugehören, wenn sie ausgeschlossen worden ist und nie erwähnt wurde. Oder verstorbene Kinder oder abgetriebene Kinder oder Verschollene im Krieg oder die schwarzen Schafe. Alle wollen mit dazugehören zu einer Familie. Und das dritte ist das Prinzip des Ausgleichs, dass wir Kinder immer für die Eltern versuchen, die Eltern zu entlasten in Liebe und die Konflikte übernehmen, damit die Eltern kraftvoller leben können und für uns da sein können und für ihr Leben da sein können. Das Prinzip des Ausgleichs.
Danke. Ja. Und ganz vorne als erster Schritt ist erstmal die Akzeptanz zu erkennen, so ist es.
Ganz
und nicht gleich nach Lösungen suchen, sondern anerkennen.
Genau.
Jakob und Esau, die Geschichte in der Bibel, endet ja so, dass Jakob in ein fernes Land zieht, weil er mit seiner Herkunftsfamilie nichts mehr zu tun haben will und dort zu Reichtum kommt. Er heiratet, er wird sehr, sehr reich über die Jahre, aber dieser Familienkonflikt, den trägt er immer mit und er möchte sich gern mit dem erfolgreichen Bruder Esau versöhnen. Und die beiden ziehen dann entgegen und es kommt in der Bibel, spannendes Buch, sehr zu einem Showdown. Esau schickt eine große Armee Jakob entgegen und Jakob ahnt, ich glaube, mein Bruder will sich nicht versöhnen, sondern mein Bruder will Rache nehmen. Und ganz zum Schluss wird es aber trotzdem in einer großen Versöhnungsszene enden, dass nämlich Esau sagt, ich habe dir verziehen, mein Bruder, ich bin zu Reichtum gekommen, ich habe eine tolle Familie und du auch. Und die beiden Brüder sich dann in die Arme fallen. Das Schöne ist, Versöhnung ist tatsächlich möglich. Wenn man diese Geschichte von Jakob und Esau liest, glaubt man zu keinem Zeitpunkt, da ist was möglich. Und trotzdem schafft es Gott irgendwie, dass die beiden wieder als Brüder miteinander leben können. Euch vielen Dank, dass ihr so lange stillgestanden habt hier oben. Und Timo sagt noch was zum Q&A.
Da wir es leider nicht schaffen werden, all eure Familienprobleme hier vorne aufzubauen, habt ihr jetzt die Möglichkeit, Fragen an Katja oder an Carsten zu stellen, die theologischen oder die Familienfragen dann an dich. Wir werden gleich im Q&A, Question and Answer, werden wir diese Fragen dann beantworten.
Genau.
Alles klar. Und unsere Schauspieler sammeln die Karten gleich ein.
Wir machen das folgendermaßen. Es sind ganz, ganz, ganz viele Fragen gekommen. Wir werden nicht Zeit haben, alle zu beantworten, aber Katja, auch ich, werden nachher noch draußen im Foyer zur Verfügung stehen, wenn ihr Fragen habt oder meldet euch per E-Mail, ruft an. Wir wollen die Fragen beantworten, aber hier können wir nicht alle beantworten, obwohl wir Katja am Gong haben, die uns nach einer Minute ausgongt, damit vor allem ich als Theologe nicht ins Labern komme, aber vielleicht auch Katja als Expertin nicht.
Gut, starten wir mit der ersten Frage. Ist das Prinzip der Hierarchie überhaupt noch zeitgemäß? Gilt heute nicht das Prinzip der Partnerschaft, Gleichberechtigung?
Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage, weil Hierarchie und Hierarchie hier zwei Paar Schuhe sind. Hierarchie, also im betriebswirtschaftlichen Kontext, ja, aus dem ich ja auch stamme, da geht es um flache Hierarchien, da geht es darum, dass letztlich kurze Kommunikationswege existieren, dass der Chef direkt sprechen kann mit seinen Mitarbeitern und nicht lange Wege dort einplanen muss, dass die Informationen fließen, dass es wirklich, dass man nah ist aneinander. Da geht es darum, dass in einer Organisation letztlich durch eine Hierarchie eine Ordnung reingebracht wird, die griffig ist, die klar ist, die aber eben auch partnerschaftlich stattfindet, wo man sich gegenseitig wertschätzt, auf einer Augenhöhe ist, miteinander in einem ganz guten Kontakt ist. Ja, diese alten, tiefen Hierarchien haben völlig ausgedient. Natürlich haben Sie hier völlig recht. Die Hierarchie, die wir aber meinen im Familienaufstellen, die ist etwas anderes. Da geht es nicht um die wertende Hierarchie. Ja, wir werten immer so leicht. Es geht um eine wertungsfreie Hierarchie. Es geht um die Hierarchie im Sinne von, ja, ich bin meinen Eltern so dankbar, dass sie mir alles, mein Leben und alles mit auf den Weg gegeben haben, was sie mir gegeben haben. Das Leben kommt von ihnen. Und ich weiß das. Und ich weiß sie hinter mir. Und ich weiß, dass ihre Liebe und ihre Kraft und ihr Segen schon von ihnen, von ihren Eltern, meinen Großeltern stammt. Danke.
Hier fragt.
Darf ich da gerade mal einhaken? Nur als Frage, was ist, wenn die Hierarchie sich ändert? Also wenn jetzt ältere Menschen, die meine Eltern, vielleicht irgendwann pflegebedürftig werden oder was und ich dann quasi der Versorger der Familie bin. Als ich 6 Jahre war, war ja klar, dass meine Eltern über mir stehen. Oder verändert sich die Hierarchie dennoch nicht?
Doch, das stimmt. Also dann geht es eben um Geben und Nehmen innerhalb der Hierarchie. Trotzdem respektiere ich sie als meine Eltern, auch wenn sie pflegebedürftig und schwach sind.
Okay. Mhm.
Hier fragt eine Frau, Katja, wieso glaubst du, dass alle Eltern das Beste für ihre Kinder wollen? Ich erlebe häufig, dass Eltern ihre Kinder egoistisch zur Selbstfindung zum Beispiel benutzen.
Ja, Ja, also das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, denn hier geht es um eine ganz große Verletztheit, ja, dieser Frau oder dieses Mannes, der du das geschrieben hast. Ich verstehe genau, was du meinst. Es geht um deine Verletztheit hier und dass du gar nicht spürst, ja, und dass wir oft überhaupt nicht spüren, dass unsere Eltern uns lieben, sondern wir uns wirklich von dieser Ego-Blase erdrückt fühlen und als Kind eben nicht gesehen fühlen und nicht gewertschätzt fühlen und nicht angenommen fühlen in dem, wie wir sind, wie wir einfach gemacht sind. Und das ist sehr schmerzhaft. Was wir aber sehen im Familienaufstellen, und das ist für mich so tröstlich und so heilsam, dass die Eltern es tatsächlich seelisch immer gut meinen mit ihren Kindern. Sie haben das Beste gegeben und sie hätten gerne mehr gegeben, aber es war vielleicht einfach nicht möglich. Und wenn ich verstehe, was sie verhindert hat, das zu geben, dadurch ist mein Frieden gekommen.
Bei der Aufstellung eben war es so, dass der jüngste Sohn dem Vater ja dann räumlich näher kam, aber das ändert ja nichts an den Einstellungen des Vaters zum Jüngsten. Er denkt immer noch, es ist ein Weichei, ein Muttersöhnchen, ein Spinner. Der Vater bewertet nur Erfolg. Also was macht da die Familienaufstellung? Also räumlich sieht man es, aber was passiert?
Genau. Ja, hier geht es wieder um diesen Schmerz, ja. Ich werde nicht gesehen als Kind und an meinem Vater, was ändert es schon an meinem Vater? Das Faszinierende ist, wenn ich was verändere an meiner Haltung durch das Familienaufstellen, wenn ich erkenne, was ist mein Anteil aus meiner Verletztheit, bin ich einfach vielleicht auch unheimlich ungerecht gewesen meinen Eltern gegenüber, sehr fordernd, ja, sehr vorwurfsvoll. Und in dem Augenblick, in dem das aufhört, kann plötzlich mein Vater mich auch ganz anders behandeln oder meine Mutter. Und in dem Augenblick erkenne ich, dass es eine Beziehung ist, in der es um Geben und Nehmen geht. Und hier ist was stecken geblieben und es geht darum, dass es quasi wieder fließt und wir einfach dadurch durch diesen Strom einfach frei werden. Und das realisiert sich. Ich sehe das jeden Tag in meiner Praxis.
Aber man muss fairerweise auch sagen, du hast vorhin kurz von deinem Konflikt erzählt. Ja. Das geht nicht von heute auf gleich, sondern du hast was 9 Jahre ganz dran gerungen, gearbeitet, reflektiert, richtig. Bis du dieses Fließen, diese Liebe wieder hattest.
Bis ich Vater und Mutter wieder im Herzen hatte. Genau. Aber ich hatte immer diese Sehnsucht, wirklich sie lieben zu können. Und wir alle haben diese tiefe, tiefe Sehnsucht. Mhm. Um die geht es, dass wir die nicht verleugnen, sondern ernst nehmen.
Jetzt sucht jemand einen Rat bei dir. Als Freunde streitet man sich schon. Macht es denn dann überhaupt noch Sinn, eine Ehe einzugehen?
Bitte gebt uns ein Rezept, was allgemeingültig für jeden ist.
Also streiten gehört doch zum Leben. Ich sag immer, es geht eigentlich um eine Liebeskonfrontationsfähigkeit. Dass wir fähig werden, miteinander Themen zu besprechen, die konfliktär sind, aber in der Haltung von Liebe. Ich demonstriere das jetzt einfach mal mit dir, Timo, wenn ich darf. Also ich gebe dir eine Hand und zwar ist es oft eine Hand, die ich eigentlich fiktiv gebe. Du bist ein Freund von mir und wir haben einen Konflikt. Und fiktiv gebe ich so, wenn ich an den anderen denke, ihm eine Hand, so von Herz zu Herz. Und denke, ich habe den Menschen lieb, ja, ist mein Freund, und ich habe einen Konflikt mit dem, aber das soll uns nicht trennen. Ich lasse nichts zwischen uns. Und diese Hand, die symbolisiert das. Und genauso auch in einer Partnerschaft oder mit Kindern oder mit wem auch immer. Und wenn man in dieser Verbindung ist, von Herz zu Herz, dann ist die Beziehung, dann ist die tragfähig. Und dann habe ich vorher dafür gesorgt, dass ich in dieser richtigen Haltung bin. Und dann kann die Beziehung auch einen Konflikt aushalten und auch mehrere, ja, und auch, auch mal eine Lautstärke, ja. Aber dass diese Seinsebene der Liebe und der Beziehung ist nicht in Frage gestellt, sondern hier geht es um die Verhaltensebene. Und da bin ich für alle Veränderungsvorschläge offen. Ja? Wenn du eine bessere Idee hast, wie wir es machen können, super, freue ich mich.
Okay, ich denke nochmal drüber nach. Hier hat jemand nicht verstanden, wieso der Vater-Sohn-Konflikt übergeht vom Vater der Mutter. Somit würde ja der Sohn zum Konfliktträger und es würde ein Sohn-Vater-Konflikt.
Also die Konflikte werden immer von allen Seiten übertragen. Hier haben wir gesehen, dass Vater und Mutter ein Thema haben. Denn beide sehen einen Sohn nicht. Und das ist typisch. Also Vater und Mutter sind wie zwei Hälften einer Weltkugel, sage ich gerne, in der Partnerschaft. Und zusammen gehören sie. Aber wenn es einen Konflikt gibt, der im Herkunftsfamiliensystem nicht gelöst ist, passiert es, dass nach der Geburt der Kinder erstaunlicherweise, deswegen gibt es auch die meisten Scheidungen in den ersten 5 Jahren nach den Geburten der Kinder, die Eltern sich dahin wenden innerlich, also auch von der Seelenebene her, wo ein Konflikt in ihren Herkunftsfamilien nicht gelöst war. Und wenn dieser Konflikt gelöst ist, dann können sie einander plötzlich wieder sehen und finden. Und diese Familie hier heute war ein typischer Fall eines Paares, die zu mir in die Eheberatung kommen und sagen, oh, mein Mann, der sieht meinen einen Sohn nicht. Und die Frau sagt, und der Mann sieht den anderen Sohn nicht. Das ist furchtbar, wir zoffen uns jeden Tag deswegen. Ja, die kommen, weil sie in diesem Stadium sind. Und dann sage ich, okay, dann schauen wir doch mal, wie geht's euch als Paar. Und dann in der Aufstellung kommt raus, wie es dem Paar geht. Ja. Und wenn sich, Entschuldigung, ein Satz.
Ein Joker gibt es, einen genau, Joker gibt es.
Das ist die Aufstellung quasi für das Paar. Und dann sehen wir meistens, dass sowohl die Frau als auch der Mann einen ungelösten Konflikt aus der Herkunftsfamilie haben. Der wird aufgestellt und plötzlich läuft's wieder.
Darf ich da einhaken kurz als Frage? Es gab eine Frage, ich weiß nicht, ob du die auch hast. Was ist, wenn mein Großvater gestorben ist und ich den Konflikt gar nicht mehr mit ihm lösen kann, weil er tot ist?
Also das geht eben, das Tolle am Familienstellen ist, dass es ex post geht mit Stellvertretern, wie wir es hier heute auch gesehen haben. Die Stellvertreter vertreten dann den Großvater und dieser Stellvertreter spürt dann erstaunlicherweise, ja, das ist eine Bewegung des Geistes, die gespürt werden kann an der Stelle, wie es dem Großvater geht. Und dann kommen die Konflikte trotzdem ans Licht. Und das ist also sehr, sehr segensreich für alle, weil dadurch immer jeder dabei ist, der auch wichtig ist, um den Konflikt zu lösen. Okay. Das kann man sich nicht so ganz vorstellen. Also das muss man ein bisschen erlebt haben. Das ist ein bisschen abstrakt so, ja? Verstehe ich gut.
Was ist denn, wenn jetzt nicht beide Partner bereit sind, daran überhaupt etwas zu ändern? Also wie fängt man denn dann überhaupt an? Alleine in die Beratung gehen oder alleine was ändern? Das ist ja nicht ganz so einfach.
Es gibt immer einen, bei dem der Leidensdruck besonders groß ist. Also ich beobachte so in meiner Praxis, dass die Frauen das meistens früher spüren als die Männer, dass es da was gibt. Aber es gibt auch Männer, die als Erste kommen in die Beratung. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich ganz lange mit der Frau arbeite. Für die Kinder, für ihre Liebe, für die Situation. Und es löst sich ganz, ganz viel, auch wenn der Mann sich weigert. Das Faszinierende ist, dass es immer Lösungen geben soll für eine Familie in Liebe. Natürlich ist es viel einfacher, wenn der Partner mitkommt und es ist auch für ihn super schön, weil das Paar sich viel näher kommt, wenn sie das gemeinsam tragen und teilen.
Okay, dann danke dir schon mal. Die letzte Frage geht an unseren Theologen.
Oh, danke.
Woher wissen wir denn überhaupt, dass Gott ein barmherziger Gott ist?
Woher wissen wir das? Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, weil die Bibel ihn uns als barmherzigen Gott beschreibt. Jesus Christus wendet sich eben nicht den erfolgreichen Starken zu mit Gericht und mit erhobenem Finger, sondern mit offenen Armen und beschreibt auch Gott im Himmel so und sagt, er ist wie ein Vater, er ist wie eine gute Mutter, er will das Beste für dich. Und das Zweite, wenn man es selbst erlebt, wenn man sich auf den Weg zu Gott macht und sagt, ich möchte mein Leben mit dir teilen, hilf mir, sei mir nahe, wirst du erleben, davon bin ich fest überzeugt, dass Gott gut ist, Friede bringt, Liebe bringt, barmherzig ist. Und wenn du es einmal erlebt hast, dann wird es auch nicht mehr theoretisch, sondern es ist ganz, ganz praktisch und dann wirst du dein Leben mit Gott verbringen. Und ich habe das bei mir in meinem Leben so erlebt.
Ich erlebe es auch täglich so, dass Gott will, dass die Beziehungen gelingen und dass die Liebe fließt. Und wir arbeiten immer für die Menschen, bis die Liebe auch wirklich wieder fließt, bis sie spürbar wird, dass sie fließt. Und darauf liegt Segen. Ja.
Okay, dann vielen Dank an euch beide und insbesondere an dich, liebe Katja. Ja, vielen Dank.